Ja, nicht ins Land gelassen haben. Über die Reaktion in Brandenburg auf die Gerichtsentscheidung in dem Fall werde ich gleich mit unserem Landesreporter sprechen. Zuerst die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Volkswagen kommt beim geplanten Stellenabbau schneller voran als erwartet. Wie der Konzern mitgeteilt hat, sind schon jetzt rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen vertraglich fixiert. Insgesamt will VW bis 2030 rund 35.000 Stellen abbauen. Erst im Dezember hatten sich Unternehmen und Gewerkschaft auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen. In Cottbus ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sperrkreis rund um den Fundort am Hauptbahnhof könnte am frühen Nachmittag aufgehoben werden, teilte die Stadt mit. Die Bombe war bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Deutschen Bahn gefunden worden. Aus Cottbus Aline Anders-Lepsch.
10 Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten richtig zu tun. Circa 3,5 Stunden waren sie an den beiden Zündern des Blindgängers beschäftigt. Der zweite, der Kopfzünder, war vermutlich durch den Aufprall verbogen und musste mit einem Wasserschneider entfernt werden. Kurz vor 2:30 dann die erlösende Meldung. Beide Zünder konnten kontrolliert gesprengt werden. Die Bombe ist entschärft. Ab diesem Moment konnten die 1.800 evakuierten Menschen dann auch wieder in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze. Die Straßen rings um den Cottbusser Bahnhof wurden wieder freigegeben und auch die Busse und Straßenbahnen nehmen seither wieder Kurs auf den Hauptbahnhof.
In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Der Bahnhof Spichernstraße bleibe wohl diese Woche noch gesperrt, hieß es von den Berliner Verkehrsbetrieben. Laut BVG muss jetzt auch ein Teil der Fahrbahn der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen und beheben zu können. Man hole gerade die notwendigen Baugenehmigungen ein. Vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, heißt es jetzt von der BVG. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und es bleibt trocken. Aktuell in Berlin-Treptow 23 und in Steglitz 24 Grad. In Wittstock-Dosse 22 und in Ludwigsfelde 26 Grad. Morgen zunächst freundlich, später dichtere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, maximal 28 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Der Bundesinnenminister wird vom Kanzler bei seinem Kurs weiter unterstützt. Ganz klar, man halte an den Zurückweisungen fest, trotz der Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Asylsuchende dürfen an deutschen Grenzen nicht abgewiesen werden, ohne dass ein sogenanntes Dublin-Verfahren durchgeführt wird. Das hat das Gericht in einer Eilentscheidung gestern verkündet. Das Vorgehen der Polizei in Frankfurt-Oder sei rechtswidrig. Die Bundesrepublik könne sich nicht darauf berufen, dass eine Notlage herrsche. Thorsten Süde aus unserer landespolitischen Redaktion hat mit dem neuen Innenminister Brandenburgs, René Wilke, sprechen können. Thorsten, was sagt denn René Wilke zu der Eilentscheidung? Traut er sich, den Bundesinnenminister zu kritisieren?
René Wilke, seit 2 Wochen ja Innenminister in Brandenburg und zuvor jahrelang Oberbürgermeister der Grenzstadt Frankfurt an der Oder, sagt, für Brandenburg ändere sich durch den Beschluss des Verwaltungsgerichtes erstmal nichts. Dies sei eine Einzelfallentscheidung, die 3 Geflüchtete betreffe. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU wolle ja vor Gericht im Hauptsacheverfahren noch einmal juristisch nachlegen. Und Innenminister René Wilke sieht die aktuelle Situation erstmal so.
Bis dahin gilt für uns, dass die Bundespolizei ja nach wie vor dieselbe Anweisung hat im Umgang damit, dass weiterhin Zurückweisungen stattfinden, wie vorher auch, dass möglicherweise einzelne Personen dagegen aber auch gerichtlich vorgehen, so wie das jetzt hier auch geschehen ist, und dass wir das Hauptsacheverfahren abwarten müssen.
Kritik am Vorgehen von Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU habe ich also heute bei dem Brandenburger Innenressortchef nicht herausgehört. Aus der gestrigen Eilentscheidung müsse ein Urteil im Hauptsacheverfahren werden, Rechtssicherheit möglichst schnell. Das ist das, was René Wilke heute immer wieder gesagt hat.
Nun gibt es in Brandenburg ein Dublin-Zentrum, Thorsten. Was wird denn jetzt daraus?
Ja, also seit ungefähr 3 Monaten gibt es in Eisenhüttenstadt, also unmittelbar auch in unmittelbarer Nähe zu Polen, eben dieses Dublin-Zentrum zur Erinnerung, genau für Geflüchtete, die in Polen erstmals innerhalb der Europäischen Union registriert wurden. So ungefähr 15 Menschen sollen sich da bereits mal aufgehalten haben. Einige von ihnen sind aber da wieder abgereist. Auch nochmal zur Erklärung, das ist doch keine Abschiebehaftanstalt, sondern soll auf die Rückführung nach Polen vorbereiten. Die Menschen dürfen also da nicht festgehalten werden. Dieses Dublin-Zentrum ist also 100 Tage nach der Gründung irgendwie in der Schwebe, abhängig davon, wie höhere Gerichtsinstanzen entscheiden. Brandenburgs Innenminister René Wilke skizziert das kurz so.
Für Brandenburg selber gilt, wir sind auf beide Szenarien vorbereitet. Entweder die Verfahrensweise des Bundesinnenministeriums wird bestätigt und die Zurückweisungen werden fortgesetzt, dann steht das Dublin-Zentrum in Frage, weil wir die Struktur dann in der Art, wie sie mal gedacht war, so nicht bräuchten. Dann können wir anderes Gutes damit anfangen. Wenn die Verfahrensweise gekippt wird, dann werden wir das Dublin-Zentrum noch mehr brauchen als vorher. Und dann müssen wir da auch nochmal Ausweitung vornehmen.
Also wenn es keine Zurückweisung gibt, sondern auf das Asylbegehren die Bundespolizisten so antworten, dass dann die betreffenden Geflüchteten beispielsweise jetzt aus irgendwo Koschen oder aus der Nähe von Köstrin-Kietz dort aufgegriffen werden, dann nach Eisenhüttenstadt gebracht werden, dann gibt es eine Zukunft für das Dublin-Zentrum, aber da werden erstmal die kommenden Monate und auch die Entscheidungen der Gerichte sehr wichtige Momente sein, die über die Zukunft des Eisenhüttenstädter Dublin-Zentrums dann auch entscheiden.
Welche Linie will Brandenburgs Innenminister denn in der Migrationspolitik fahren?
Da bleibt René Wilke einfach bei seinen Aussagen. Alle die geflüchteten Menschen, die sich hier einbringen, die das Verfahren durchlaufen, eine Arbeit haben, nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, sich hier wirklich einbringen, die seien ein wichtiger Teil der Brandenburger Gesellschaft und die sollen sich auch hier im Land sicher fühlen. Wilke verweist dann noch immer wieder darauf, dass zum Beispiel auch im Pflegesektor oder im Logistiksektor schon vieles in Brandenburg gar nicht mehr wirklich reibungslos funktionieren würde, wenn eben sind nicht Geflüchtete, die hier Arbeit haben, arbeiten dürfen, das Ganze am Laufen halten. Menschen ohne Bleiberecht oder auch die, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten, das System ausnutzen wollen, straffällig werden, die müssen das Land verlassen. Dazu vielleicht auch noch einmal eine Zahl. In Brandenburg gab es vor einigen Monaten etwa 4.500 sogenannt vollziehbar Ausreisepflichtige. Das sind also auch die, die alle juristischen Wege schon beschritten haben und eigentlich in ihre Heimatländer zurück müssten, aber wo es auch andererseits wieder Hürden gibt, dass also die Staaten, aus denen sie kommen, keine Papiere ausstellen oder eben, dass auch keine direkten Reisemöglichkeiten gibt oder die Situation so kompliziert ist, wie das zum Beispiel aktuell zur Russischen Föderation und Deutschland gerade existieren.
Vielen Dank. Das war Thorsten Süde aus unserer landespolitischen Redaktion zu den Reaktionen des Innenministers in Brandenburg, René Wilke, und weiteren Informationen auch noch betreffend des Eilverfahrens, der Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zu den Zurückweisungen. Innenminister Alexander Dobrindt ist, wie gesagt, in dieser Asylsache gefragt, aber heute hatte er erstmal einen ganz anderen Termin. Da ging es um das Lagebild Cyberkriminalität, das er gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes in Berlin vorgestellt hat. Dazu unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Cyberangriffe können alle treffen, die online unterwegs sind. Unternehmen, Behörden, Privatleute. Und die Gefahr bleibt groß, warnt Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister.
Die Cyberkriminalität, sie wird ständig aggressiver.
Da dringen Hacker in die IT-Systeme von Behörden und Firmen ein, verschlüsseln die Daten und fordern Lösegeld, um die Systeme wieder freizugeben. 950 Angriffe mit sogenannter Ransomware wurden im vergangenen Jahr registriert. Mal werden Kliniken angegriffen, die ihre Patienten dann nicht mehr angemessen versorgen können. Mal wird die ganze Produktion eines mittelständischen Unternehmens lahmgelegt. Der angerichtete Schaden ist gewaltig. Fast 180 Milliarden Euro. Das hat eine Erhebung des Branchenverbandes Bitkom ergeben. Innenminister Dobrindt weist aber auch auf Cyberangriffe hin, die vor allem auf Privatleute zielen.
Das Phänomen, das Sie alle kennen, auch wahrscheinlich aus privaten Erleben, das ist das Phishing, mit dem man versucht, eben Passwörter, Zugangsdaten abzufischen.
Gefälschte Mails oder Kurznachrichten sollen dazu verleiten, Passwörter preiszugeben. Mehr als 100.000 solcher Spam-SMS werden der Telekom täglich gemeldet. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, geht davon aus, dass diese Phishing-Versuche durch künstliche Intelligenz noch authentischer wirken und weiter zunehmen könnten.
Die Zahl ist verdammt hoch. Man sieht also eine sehr hohe Aktivität. Und wir sehen eben auch in den Beispielfällen, gerade im Bereich Phishing-Attacken, dass die Mails zum Beispiel deutlich besser werden, wie sie aussehen, ja, viel echter, weniger sprachliche Fehler.
Mehr als 330.000 Cybercrime-Fälle wurden von der Polizei registriert, doch viele werden gar nicht gemeldet. Die Dunkelziffer ist enorm. Deshalb der Appell des BKA-Chefs.
Je mehr und je früher angezeigt wird, desto früher sehen wir auch die Muster und können darauf reagieren.
Der BKA-Chef verweist auf mehrere Ermittlungserfolge im vergangenen Jahr. So wurde zum Beispiel eine große Online-Verkaufsplattform für Waffen abgeschaltet. Und CSU-Innenminister Alexander Dobrindt verspricht, mehr zu tun gegen Cyberkriminalität.
Wir rüsten massiv auf, rechtlich, technisch und organisatorisch.
Es geht dabei nicht nur um den Schutz vor Cybererpressern, die Geld wollen. Angreifer hätten auch politische Ziele, die gerade Deutschland als starker Unterstützer der Ukraine treffen sollen, sagt der Innenminister.
Dass es an die politische Stabilität geht, die angegriffen wird, und zwar als Ganzes, zwar mit verschiedenen Nadelstichen, aber der versucht wird, die politische Stabilität von Ländern massiv zu stören.
Von politischer Destabilisierung bis zur Cybererpressung. Es gibt also genügend Gründe, die eigenen Rechner und Mobilgeräte mit Updates und sicheren Passwörtern möglichst gut zu schützen.
Das war Markus Sambale aus dem Hauptstadtstudio zur Vorstellung des Lagebilds Cyberkriminalität.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tennisspieler Alexander Zverev hat bei den French Open heute spielfrei. Morgen kommt es dann im Viertelfinale zum Showdown. Zverev trifft auf Grand Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Und für uns in Paris Guido Ringel. Guido, wie bereitet man sich denn als ein Alexander Zverev auf diese Herausforderung vor?
Das ist relativ leicht bei ihm. Es wird Training geben, heute Nachmittag angesetzt, müsste jetzt gerade vorüber sein, so knappe 2 Stunden. Das ist das eine Wichtige. Und das andere für ihn ist Abschalten auf dem Hotelzimmer. Also der geht nicht raus, der macht kein Sightseeing, der geht nicht shoppen, sondern der sitzt auf dem Hotelzimmer und macht Videospiele. Das ist sein großer Zeitvertreib mit seinem besten Freund, der hier ist. Mit ihm zusammen wird da ordentlich gespielt. Das bringt ihm zum Ablenken. Das lässt ihn abschalten und auch innerlich die Ruhe bewahren, sodass er dann morgen bestens vorbereitet aus seiner Sicht in dieses Djokovic-Match, übrigens die Night Session, dann morgen um 20.15 Uhr starten kann.
Welche Chancen räumst du ihm ein?
Ja, das ist nicht ganz leicht. Ihr habt die Frage fast befürchtet, denn beide sind in dieser Saison mit ihren Ergebnissen nicht so gut und so vorne mit dabei wie in besten Zeiten. Djokovic ist nicht mehr der, der er mal war. 38 Jahre auch mittlerweile. Zverev hatte Wackler, auch gesundheitliche Probleme. Beide allerdings haben mich hier teilweise überzeugt in Paris, in ihren Matches nicht konstant, immer auf gutem Niveau, aber doch ansehnlich und besser, als ich es von beiden aufgrund der Saisonvorleistung erwartet habe. Wenn ich aber den nicht zulässigen Quervergleich ziehe, dann würde ich sagen, Djokovic hat hier bislang den besseren Eindruck hinterlassen und ist für mich leicht favorisiert.
Die Weißrussin Arina Sabalenka hat als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Zweisatzsieg gegen eine Chinesin. Sabalenka ist für ein kraftvolles Spiel bekannt. Wie passt das in Paris, dieses Haut drauf?
Ja, das passt in diesem Jahr zumindest so gut, dass es fürs Halbfinale gereicht hat. Sie ist jetzt keine ausgewiesene Sandplatzspezialistin, hat ihre 3 großen Titel auf Hartplatz errungen, hat hier bislang immer maximal das Halbfinale erreicht. Das hat sie heute auch wieder geschafft, also mit dem Sieg gegen Zheng. Die Olympiasiegerin hatte leichte Probleme, Sabalenka, aber als Nummer 1 hat sie sozusagen ihre Favoritenrolle unterstrichen, steht im Halbfinale und trifft da auf, und das ist ein Traumhalbfinale, auf Iga Świątek. Das ist die Polin, die vierfache Siegerin hier, Titelverteidigerin, auch die war schon mal besser drauf, hat in dieser Saison nicht überzeugen können, aber hier in Paris mit richtig gutem Tennis wieder, natürlich aufgrund ihrer 4 Erfolge hier, kennt sie sozusagen jeden Sandkrümel und liebt das alles hier. Das war heute spürbar gegen Jelimana Svitolina aus der Ukraine. Das war eindrucksvoll, wie Świątek hier gespielt hat, und jetzt haben wir auch eines Finals würdig, Sabalenka gegen Świątek.
Was bringt der Tag heute noch, ganz kurz?
Ja, die Männer spielen. Musetti gegen Tiafoe ist gerade hier der erste Satz am Laufen. Hübsch anzusehen. Und der große Höhepunkt dann natürlich die sogenannte Night Session, Session de Soirée. Carlos Alcaraz, der große Turnierfavorit der Spanier und Titelverteidiger, trifft auf Tommy Paul.
Vielen Dank, Guido Ringel von den French Open.
Werbung. Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort. In Ihrer Apotheke.
Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute kein Regen, sondern viel Sonnenschein, und die Höchstwerte sind erreicht mit 23 bis 25 Grad. Morgen bekommen wir 25 bis 28 Grad. Es soll schwül warm werden, und im Verlauf des Tages könnte es kräftige Schauer und Gewitter geben. Lokal sollen auch Unwetter möglich sein. Die Nacht davor ist ruhig mit 16 bis 11 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow Stau. 30 Minuten dauert's länger. 20 Minuten länger dauert's auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke Richtung Dreieck Havelland. Und auf der östlichen A10 haben wir 30 Minuten Wartezeit zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau. Stau auch auf der A24 Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und Berlin wegen eines brennenden PKWs aktuell 15 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, viel Geduld brauchen Sie weiter auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Auto die Fahrbahn. Es gibt Probleme beim Abschleppen. Ab Innsbrucker Platz zurzeit 30 Minuten plus. Volle Straßen auch in Charlottenburg auf den Umfahrungen des Stadtrings. Und länger dauert es außerdem rund um das Schlesische Tor, Mühlendamm, Elsen- und Wohle-Talbrücke auf der Wollangstraße Richtung Pankow sowie auf der Rödolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen. Und stadtauswärts staut es sich auf der A113 bis Adlershof. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App.
Es ist 16.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Aus der SPD traut sich mindestens einer der Innenpolitiker im Bundestag schon aus der Deckung mit leiser Kritik am Bundesinnenminister, der die Anweisung an die Bundespolizei trotz der Gerichtsentscheidung gestern nicht korrigieren will. Den Kanzler weiß Alexander Dobrindt selbstverständlich an seiner Seite. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärte auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung. Er erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern der Brücke. Die Sprengkraft habe bei 1100 Kilogramm TNT gelegen. Die Brücke befindet sich jetzt in einem gefährdeten Zustand. Russland hat den Angriff nicht bestätigt, allerdings haben die russischen Behörden den Straßenverkehr auf der Brücke vorübergehend unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Deshalb solle der Zoll zusätzliche Ermittlungsbefugnisse erhalten. Im vergangenen Jahr leitete der Zoll 97.000 Strafverfahren und 50.000 Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ein. Die Schadenssumme bezifferte die Behörde auf 766 Millionen Euro. Außerdem wurden bundesweit 32 Tonnen Betäubungsmittel beschlagnahmt, etwa die Hälfte davon Kokain. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Stabilisierung seiner Finanzen gemacht. Laut Geschäftsleitung wurden nach einem Beteiligungsprozess der Belegschaft einige der rund 150 geplanten Sparmaßnahmen angepasst. Demnach bleibt die Hörfunk-Kindersendung Ohrenbär nun doch erhalten. Die geplante Zusammenlegung der Radionachrichten aller RBB-Programme wird zunächst auf das Wochenende begrenzt. Festhalten will der Sender daran, die Nachrichten in den Fernsehmagazinen RBB 24 Brandenburg Aktuell und RBB 24 Abendschau nicht mehr von Sprechern präsentieren zu lassen. Ziel der RBB-Geschäftsleitung ist es, den Personal- und Honoraraufwand des Senders um 22 Millionen Euro pro Jahr zu senken. In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Das haben die Berliner Verkehrsbetriebe mitgeteilt. Die BVG will jetzt gegen eine Baufirma vorgehen. Tim Korge, RBB 24.
Der Schaden im U-Bahnhof Spechernstraße sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, teilte die BVG heute mit. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Es müsse außerdem ein Teil der Fahrbahn geöffnet werden, um den Schaden genau bestimmen und beheben zu können. Dafür braucht die BVG aber eine Genehmigung. Deshalb werde der Betrieb der U3 ab Bahnhof Spechernstraße diese Woche voraussichtlich nicht mehr aufgenommen. Zwischen Spechernstraße und Wittenbergplatz fahren weiterhin Busse. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spechernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend viel Sonne, aktuell in Berlin-Dahlem 23 Grad, am Müggelsee 24, in Althüttendorf 18 und in Fürstenwalde-Spree 26 Grad. In der Nacht gering bewölkt, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen erst freundlich, später gibt's einige kräftige Schauer oder Gewitter, teils unwetterartig mit Starkregen und Sturmböen, maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 16.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Union, also der Kanzler und der Bundesinnenminister, halten an den Zurückweisungen von Asylsuchenden vor an der Grenze fest. Was die SPD, also der SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil dazu sagt, wissen wir noch nicht. Er hatte heute eine andere Aufgabe. Es gab die Pressekonferenz und Bilanz des Zolls 2024 im Hauptzollamt Hamburg. Und von dort berichtet Dietrich Lehmann.
In der Sache ist Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eindeutig. Wer seine Steuern nicht zahlt, ist kriminell.
Wir haben als Bundesregierung das klare Ziel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Geldwäsche und Finanzkriminalität insgesamt entschieden zu bekämpfen. Mir ist es als Finanzminister wichtig und uns ist es als Bundesregierung wichtig, dass wir eine härtere Gangart einlegen, wenn es darum geht, gegen Kriminelle vorzugehen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Der Rechtsstaat muss und wird hart durchgreifen.
Und dabei setzt Klingbeil zuerst bei der Schwarzarbeit an. Knapp 800 Millionen Euro an Schaden hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein, so Klingbeil.
Wir werden eine automatisierte Datenanalyse einsetzen, um so größere Datenmengen auszuwerten und der Schwarzarbeit auf die Spur zu kommen. Dazu trägt ein vollständiger Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden bei.
Dass das nicht ohne zusätzliches Personal für den Zoll geht, ist Klingbeil klar. Er sagt,
wir sind dabei, auch die Stellen beim Zoll auszubauen. Das ist ja beschlossen worden, auch in der letzten Legislatur, dass es dort mehr Stellen geben wird. Und das wird auch helfen, um diese Aufgaben intensiver angehen zu können.
150 Milliarden Euro hat der Zoll im vergangenen Jahr insgesamt eingenommen. Fast die Hälfte allein durch die Einfuhrumsatzsteuer, die vor allem auf Waren erhoben wird, die importiert werden. Eine der Aufgaben des Zolls ist auch, die Einfuhr von illegalen Drogen zu verhindern, unter anderem von Kokain, so Markus Tönz-Gerlemann, beim Zoll in Hamburg zuständig für Hafensicherheit.
Die anhaltende hohe Kokainproduktion in Südamerika bewirkt auch weiterhin den hohen Zufuhrdruck. Hunderte Tonnen Kokain erreichen nach wie vor Europa. Die Lage ist und bleibt eine große Herausforderung für unsere Zollverwaltung.
2024 haben die Zöllner bundesweit rund 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Deutlich weniger als im Vorjahr, so Finanzminister Klingbeil.
Hat damit zu tun, dass die Ermittlungen besser werden, dass der Druck größer ist und dass die Kriminellen sich entscheiden, die Häfen nicht anzusteuern.
Drogenschmuggler nutzen inzwischen offenbar andere Wege, weichen zum Beispiel nach Spanien und Frankreich aus, so Armin Rolfing, Präsident des Zolls.
Die Täter lassen sich mit Sicherheit nicht jahrelang in dem Umfang Kokain wegnehmen, durch uns, durch Zoll und Polizei, wie es gewesen ist.
Ausruhen will sich Bundesfinanzminister Klingbeil darauf nicht. Er kündigt insgesamt eine noch härtere Gangart gegenüber organisierter Kriminalität an.
Dafür werden wir auch die Beweislastumkehr bei der Vermögenseinziehung umsetzen. Wer verdächtige Vermögenswerte besitzt, muss dann nachweisen, dass er sie legal erworben hat.
Bundesweit hat der Zoll im vergangenen Jahr rund 10.000 Ermittlungsverfahren gegen den grenzüberschreitenden Rauschgifthandel eingeleitet.
Soweit aus Hamburg, NDR-Reporter Dietrich Lehmann. Es soll knapp 100 Hitzetote im vergangenen Jahr gegeben haben in Brandenburg. Das sind doppelt so viel wie 2023, also 100 Menschen, deren Tod direkt auf das extreme Wetter zurückzuführen ist. Die Zahlen könnten mit Blick auf die Klimaprognosen in den kommenden Jahren steigen. Und deswegen gibt es seit 2 Jahren das Brandenburger Netzwerk Hitzeschutz, in dem mögliche Maßnahmen gebündelt werden sollen. Unsere Landesreporterin Amelie Ernst war beim Treffen des Netzwerks in Potsdam dabei.
Anne-Kathrin Ringel vom Gesundheitsamt Barnim macht so einiges, damit die Menschen in ihrem Landkreis gut vorbereitet sind auf die Hitze, vor allem im Sommer. Es gibt Infomaterial für Kitas und Schulen, Infoveranstaltungen für ältere Menschen oder auch die Sonnenmilchbar bei Sportfesten.
Bei irgendeiner Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, sich einzucremen. Und zum anderen steht man oft vor diesem Riesenregal, vor diesem großen Angebot und kann sich bei uns einfach mal durchtesten. Von der preiswertesten Sonnencreme bis zu dem quasi nicht Luxusprodukt, aber zu anderen Produkten. Wir versuchen viele Hersteller damit auf unseren Tisch zu stellen und die Leute können einfach testen.
Gerade Jugendliche fänden Sonnencreme oft uncool, obwohl die ein so wichtiger Schutz sei. Außerdem plädiert Anne-Kathrin Ringel dafür, dass es im Sommer keinen Sportunterricht mehr draußen in der Mittagshitze gibt. Doch vorgeben können sie und ihre Kolleginnen von den Gesundheitsämtern das nicht. Sie hoffen auf Einsicht und verteilen Broschüren wie den Hitzeknigge, speziell an Senioren und Pflegeeinrichtungen.
Der Hitzeknigge, der auf den diversen Fernsehzeitungen dann auf dem Stapel hoffentlich ganz weit oben liegt, ist ja bloß ein Impuls, den wir setzen, dass gesagt wird, Mensch, trinken ist wichtig, stimmt. Die erinnern mich in diesem Jahr schon wieder daran, na klar, muss ich trinken. Ich darf mich nicht zu warm anziehen, wenn ich rausgehe. Ich darf überhaupt jetzt nicht rausgehen, weil es zu warm ist. Ich sollte möglichst nach Hause, solange es noch ein bisschen kühl ist. Also das sind so Impulse, die vielleicht gar nicht so eine lange Halbwertszeit haben. Deshalb muss man immer wieder erinnern und die Leute sensibilisieren.
Aus etwa der Hälfte aller Brandenburger Landkreise sind Vertreterinnen und Vertreter zum Netzwerktreffen gekommen. In Gesprächen hört man, dass das Thema Hitzeschutz noch nicht überall Priorität hat. Und auch mit Blick auf die Landesregierung stellt sich die Frage, wie viel Aufwand man in diesem Bereich betreiben möchte. Abgesehen von der Organisation eines Netzwerks. Im Koalitionsvertrag von SPD und BSW tauchen die Worte Hitze und Hitzeschutz jedenfalls nicht auf. Trotzdem habe man das Thema im Blick, sagt Gesundheitsstaatssekretär Patrick Wahl vom BSW.
Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag nicht die konkreten Maßnahmen aufgelistet, da haben Sie recht. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich, wie gesagt, eher eben aus der praktischen Arbeit vor Ort. Also da wäre es wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll, als Landesregierung jetzt in dem Sinne die Vorgaben zu machen. Der Ansatz ist ja eher, dass wir sagen, wir unterstützen grundsätzlich die Bestrebungen und prüfen dann natürlich oder schauen uns dann einzelne Maßnahmen an, die eben aus den Kommunen kommen und muss man schauen, inwieweit da das Land dann vielleicht auch darüber hinaus unterstützen kann.
Konkrete Förderpläne in diesem Bereich gibt es derzeit nicht im Gesundheitsministerium. Man setzt auf das Engagement in den Landkreisen und Kommunen.
Beispiel Pflegeeinrichtungen, Beispiel auch Kliniken. Da haben wir natürlich auch als Ministerium dann Bezugspunkte. Da haben wir natürlich einen Hebel, was zu machen. Aber ich glaube, dass die Kommunen, also sie brauchen jetzt nicht ein Land, was sie da unter Druck setzt. Und dass sie auch sozusagen auch schon aus eigenem Antrieb dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Hitzeschutz hängt in Brandenburg bisher von den Akteurinnen und Akteuren vor Ort ab. Und davon, ob diese das Thema für wichtig erachten oder nicht.
Soweit unsere Landespolitik-Reporterin für Brandenburg, Amelie Ernst. Das Flusspferdmädchen Toni, einer der Stars im Berliner Zoo, ist heute ein Jahr alt geworden. Wir erinnern uns noch, wie klein und süß das Tier nach seiner Geburt war und wie es in einem Eimer gebadet wurde. Und mittlerweile wiegt Toni aber mehr als 100 Kilo. RBB-Reporterin Juliane Kowolik war bei der Geburtstagsfeier am Zoo heute mit dabei und hat sich überzeugt, wie süß Toni dennoch immer ist.
Unendlich süß natürlich. Also den häufigsten Ausspruch, den ich hier gehört habe, war, oh, wie niedlich. Das höre ich hier wirklich immer wieder. Wenn sie mit den Ohren wackelt, wenn sie ins Wasser läuft. Sie ist auch vorhin schon einmal gehüpft und hat hier Begeisterungsstürme ausgelöst. Und auch Denise aus Tempelhof ist extra heute hierher gekommen, um Toni zum Geburtstag zu gratulieren.
Super süß, super klein noch. Finde ich sehr toll. Also wo Mama hingeht, gehe ich auch hin nach dem Motto. Also Flusspferde sind sowieso meine Lieblingstiere und dann auch ein Baby, wie knuffig. Ja, ich würde es am liebsten nach Hause nehmen, klonen, natürlich. Also kann man sich nicht vorstellen, wie süß.
Toni ist natürlich in diesem ersten Jahr auch deutlich gewachsen. Sie ist jetzt so groß wie ein ein mittelgroßer Hund, so ein bisschen übers Knie vielleicht. Und sie wird auch noch von ihrer Mutter Debbie gesäugt. Aber heute gab es zur Feier des Tages eine Geburtstagstorte. Das war ein großer Haufen frisches Gras. Und oben stand eine Eins, die bestand aus gefrorenen Früchten. Die hat sie sehr, sehr gerne gefressen. Und ihr Tierpfleger Lukas erzählte mir noch, ihr geht es gut und bis zur Pubertät, wo sie dann als Einzelgängerin ihren Weg gehen wird, ist sie jetzt hier noch bei ihrer Mama und ihr geht es prächtig.
Das war unsere Reporterin Juliane Kowolik aus dem Berliner Zoo. Dort also die Geburtstagsfeier für das Flusspferdmädchen Toni. Ein Jahr ist sie jetzt alt. Und wir kommen zum nächsten Jubiläum. Ein großes Jubiläumsjahr für Karat ist 2025, denn die Band feiert ihr 50-jähriges Bestehen unter anderem mit einem neuen Album. Das kam schon im Februar raus und das klang dann so. Gestern hatten wir Punkmusik an dieser Stelle, jetzt also Karat, Hohe Himmel, neue Musik von der Band, die dieses Jahr ihr 50. Jubiläum begeht und das feiert sie mit einer Tour am Sonntag. Wir sind Karat im Waschhaus Potsdam und aus diesem Anlass blicken wir noch einmal auf die Geschichte der Band und zwar in der Kultur kurz vor 5.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wer zuverlässig eine Lieferung von A nach B bringen will, greift oft auf Kuriere zurück. Je nach Entfernung kommen sie dann mit dem Auto oder Rad oder liefern meist noch taggleich ans Ziel. Auf dem Kurierdienstmarkt wird es nun enger, denn der Fahrdienst Uber bietet seit Ende Mai Kurierdienste an, auch in Berlin. Und wie das aufgenommen wird, dazu unser Reporter Paul Vorreiter.
Hier ist unser Fulfillment-Lager. Hier lagern wir eine ganze Menge Wein für verschiedene Importeure. Es ist eigentlich alles Natur- und Bioweine. Und von hier aus erfüllen wir dann für unsere Kundschaft eben die Lieferung.
Das ist Jerome, Mitbegründer von Crow, einem autofreien Kurierdienst. Er führt durch die Büroräume in Berlin-Kreuzberg. Neben Weinen liefert sein Unternehmen auf dem Lastenrad auch zum Beispiel Backwaren oder Umzugskartons aus, bis zu etwa einer Vierteltonne. Er beobachtet in letzter Zeit weniger Expresstouren und einen gut ausdifferenzierten Markt.
Zwischen den meisten Firmen gibt es so eine Spezialitätenabwechslung. Also die einen sind ein bisschen mehr auf Overnight spezialisiert, die anderen auf Expresssendungen, die anderen dann auf größere Ladungen. Wir sind so ein bisschen dazwischen.
Dass Uber in dem Markt mitmischen will, sieht er mit Sorge. Vor allem fürchtet er, dass das US-Unternehmen die Preise unterbietet. Gerade bei Einmalkunden spielen die Kosten oft die entscheidende Rolle. Aber wie funktioniert der Konkurrenzdienst Uber Courier? Wer innerhalb der Stadt zum Beispiel ein Geschenk, ein vergessenes Handy oder andere Gegenstände zu Bekannten liefern lassen will, kann das per App bestellen, so wie man sich auch sonst einen Fahrdienst bestellen würde. Für die Lieferung greift das US-Unternehmen auf seine Lieferanten zurück, die etwa auch Pizza oder Burger ausfahren. Bedingung für den neuen Service: Der Gegenstand darf nicht mehr als 20 Kilogramm wiegen, alle zusammen nicht mehr als 60 und sie müssen in den Kofferraum eines Mittelklassewagens passen. Kostenpunkt: Eine Lieferung von Berlin Westend zum Boxhagener Platz in Friedrichshain zum Beispiel würde rund 20 Euro kosten. Uber-Sprecherin Larissa Schröder.
Berlin ist natürlich ein super wichtiger Markt für uns bei Uber und wir wollen uns auch immer wieder daran orientieren, was unsere NutzerInnen wirklich brauchen, welche Bedürfnisse sie haben. In der aktuellen Umfrage unter Berliner Uber-NutzerInnen haben 40% gesagt, dass sie einen Kurierservice praktisch finden würden, um spontan Geschenke zu verschicken. Und rund ein Drittel würde ihn nutzen, um schnell mal was an Freundinnen oder Bekannte zu verleihen.
Lars-Olaf Scholl, Geschäftsführer vom Kurierdienst Pacator, einer Tochter der Berliner PIN AG, blickt auf den neuen Mitbewerber eher gelassen. Er schließt nicht aus, dass enttäuschte Uber-Kunden nach ihrer Erfahrung auf die traditionellen Dienstleister aufmerksam werden. Schließlich gäbe es im Kuriermarkt eine wichtige Währung. Weil es oft um vertrauliche Lieferungen geht, schätzen die Kunden persönlichen Kundenservice, Pünktlichkeit und Sorgfalt. Dass Uber diese Qualitäten drauf hat, bezweifelt er.
Also ich möchte den ersten sehen, wo der statt des Notariatsschreibens eine Pizza geliefert bekommt. Und das würde mich mal interessieren, wenn da jemand sich meldet von den Kunden und wie man dann versucht herauszufinden, wer eigentlich die Pizza bekommen sollte und wo das Notariatsschreiben geblieben ist.
Ob das wirklich so eintritt, das können Kunden in Berlin selbst testen.
Das war unser Reporter Paul Vorreiter. Auf dem Berliner Kuriermarkt wird es seit dem Uber-Eintritt enger.
Werbung. Plötzlich Geld. Sie fragen sich, ob Sie jetzt besser auf Festgeld, Wertpapiere oder Immobilien setzen?
Finden Sie es heraus beim kostenfreien Vortrag des VZ Vermögenszentrums zum Thema Plötzlich Geld. In Berlin, morgen Abend um 18.30 Uhr im Dorint Hotel Kurfürstendamm. Kommen Sie einfach vorbei.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg und wir schauen schon mal auf die Nacht voraus. 16 bis 11 Grad ohne Niederschläge. Morgen dann 25 bis 28 Grad und im Laufe des Tages kräftige Schauer und Gewitter möglich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Staus und Verzögerungen in Brandenburg haben wir auf der A10, dem Berliner Ring im Westen, vor der Havelbrücke Richtung Dreieck Havelland, 20 Minuten plus. Und im Osten zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau knapp eine Stunde plus nach einem Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist gerade gesperrt. Auf der A24 Richtung Berlin, Stau zwischen Neuruppin Süd und Ferl Berlin wegen Bergungsarbeiten. In Berlin läuft noch der Feierabendverkehr. Viel Geduld brauchen Sie weiterhin auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die Fahrbahn. Es gibt Probleme beim Abschleppen. Ab Innsbrucker Platz zurzeit 30 Minuten plus. Volle Straßen auch in Charlottenburg auf sämtlichen Umfahrungen des Stadtrings. Und es dauert länger rund um Fennbrücke und Hauptbahnhof sowie Elsen- und Wohletalbrücke auf der Wollangstraße Richtung Pankow sowie auf der Rudolf-Röhl-Allee in beiden Richtungen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
16.40 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. In den Niederlanden ist die Regierung gerade am Streit um die Asylpolitik gescheitert. In Deutschland sieht es nicht nach Regierungskrise aus, obwohl die Asylpolitik der Union gerade das Zeug hat, die SPD in Erklärungsnot zu bringen. Aber zurück zu den Niederlanden und zu den Nachrichten mit Anke Arndt.
In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat der parteilose Ministerpräsident Schoof am Nachmittag angekündigt. Aus Den Haag, Ludger Kaczmierczak.
Die Kabinettsmitglieder der Freiheitspartei von Geert Wilders würden mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen, so Schoof. Der Premier selbst und die übrigen Minister und Staatssekretäre wollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Mit Neuwahlen ist nicht vor dem Spätsommer oder Herbst zu rechnen. Ziemlich genau 11 Monate nach der Vereidigung des Kabinetts hat der Rechtspopulist Geert Wilders die Regierung platzen lassen. Ihm fehle innerhalb der Koalition die Unterstützung für seine verschärfte Asyl- und Zuwanderungspolitik, hatte er argumentiert. Die Bündnispartner wiesen diesen Vorwurf zurück und nannten Wilders Verhalten verantwortungslos, egoistisch und völlig unnötig.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern der Brücke. Die Sprengkraft habe bei 1100 Kilogramm TNT gelegen. Die Brücke befinde sich jetzt in einem gefährdeten Zustand. Russland hat den Angriff nicht bestätigt, allerdings haben die russischen Behörden den Straßenverkehr auf der Brücke vorübergehend unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. In Südkorea hat der Oppositionskandidat Lee ersten Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach setzte sich der Mitte-Links-Kandidat mit 52% gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim durch, für den laut der Umfrage 39% stimmten. Unser Korrespondent für Südkorea, Ulrich Mentgen.
Der 61-jährige Lee verfolgt einen Kurswechsel in der Innen- und Außenpolitik Südkoreas. Er will auch einen Schritt auf das Regime in Nordkorea zugehen. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten hatten sich zuletzt immer weiter verschlechtert. Als zukünftiger Präsident kann Lee auf die Unterstützung der Parlamentsmehrheit zählen, anders als sein konservativer Vorgänger Yoon. Der rief im vergangenen Dezember in einem Haushaltsstreit vorübergehend das Kriegsrecht aus. Ihm droht eine Verurteilung wegen Hochverrats.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärte auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten.
Was das jetzt für die Bundespolizei an der Grenze bedeutet, das erläutert nach diesen Nachrichten ein Professor für Europarecht von der Universität Gießen in einem Interview. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt mache dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Der Berliner Senat will prüfen, ob beim Städtebauprojekt Urbane Mitte am Gleisdreieckpark auch Wohnungen gebaut werden können. Stadtentwicklungssenator Gäbler kündigte an, darüber mit dem Investor zu reden. Für eine Wohnbebauung könnte es nach seiner Ansicht eventuell zu laut sein. Bisher sind auf dem Gelände in 7 Hochhäusern vor allem Büro- und Gewerbeflächen geplant. Der schwarz-rote Senat will das Bauprojekt vorantreiben und entzieht dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg deshalb komplett die Zuständigkeit. Der Bezirk hatte die bisherigen Pläne in Frage gestellt. Unter anderem hieß es, Berlin brauche keine weiteren Büroflächen. In Cottbus ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am frühen Nachmittag haben Experten des Kampfmittelräumdienstes 2 Zünder kontrolliert gesprengt. Sie waren über den Mittag aus dem Sprengkörper entfernt worden. Die Polizei hat den Sperrkreis aufgehoben. Damit dürfen etwa 1800 Menschen wieder in ihre Wohnungen, die sie am Morgen zur Sicherheit verlassen mussten. Auch der Cottbuser Hauptbahnhof, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule lagen in dem Sperrkreis. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war auf dem Gelände des neuen Bahnwerkes gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne. Aktuell in Berlin-Dahlem 23 Grad. Am Müggelsee 24, in Althüttendorf 18 und in Fürstenwalde-Spree 26 Grad. In der Nacht gering bewölkt, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen erst freundlich, später gibt's einige kräftige Schauer und Gewitter, teils unwetterartig mit Starkregen und Sturmböen, bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 16.46 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, dem östlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Marzahn und Hellersdorf liegen Fahrzeugteile auf der linken Spur.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Es ist eine unmissverständliche Eilentscheidung. Menschen, die in Deutschland bei Grenzkontrollen aufgegriffen werden und Asyl beantragen, dürfen ohne Dublin-Verfahren nicht abgewiesen werden. Die Bundesregierung könne sich bei den Zurückweisungen nicht auf eine nationale Notlage berufen. Das Berliner Verwaltungsgericht verweist in seiner Eilentscheidung von gestern ausführlich auf europäisches Recht. Es ging ja da um 3 Fälle von Menschen aus Somalia, die im Mai von Frankfurt oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Bundesinnenminister und Bundeskanzler wollen an den Zurückweisungen festhalten. Das haben sie heute noch mal gesagt. Geht das? Darüber habe ich mit Jürgen Bast gesprochen. Er ist Professor für Europarecht an der Universität Gießen. Ich habe ihn zuerst gefragt, was das Ganze denn für die Bundespolizisten an der Grenze bedeutet, also auch hier bei uns in Frankfurt oder. Hier seine Antwort.
Also die Bundespolizisten sind jetzt in einer ganz unangenehmen Situation. Die sind ja an Recht und Gesetz gebunden und jetzt müssen die einerseits eine Weisung des Bundesinnenministers befolgen und dürfen die jetzt auch nicht einfach ignorieren. Und gleichzeitig haben die jetzt gerade von einem Gericht bescheinigt bekommen, dass sie von ihrem eigenen Innenminister zu rechtswidrigem Handeln gedrängt werden.
Ist das so klar? Also wenn jetzt Alexander Dobrindt sagt, wir halten an den Zurückweisungen fest, ruft er damit zu rechtswidrigem Verhalten auf?
Ja, das würde ich schon so einschätzen. Wenn eigentlich der Diskussionsstand bei den Gerichten in der juristischen Wissenschaft so eindeutig ist, dann muss man das Europarecht ja befolgen und nicht einfach abwarten, bis in allerletzter Instanz, das wäre dann jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, bescheinigt hat, ja, auch in diesem konkreten Fall ist es so. Ich kenne niemand, der sich fachlich auskennt, der die Prognose hat, dass der EuGH sagen wird, das, was die deutsche Bundesregierung hier ins Werk gesetzt hat, wird halten. Denn insofern ist es eigentlich schon auch eine rechtsstaatliche Problematik, wenn hier mit Biegen und Brechen bis in der allerletzten Instanz eigentlich das, was rechtlich klar ist, nicht gemacht wird. Denn das ist ein Grundverständnis, das wir in Deutschland verfassungsstaatlicher Art haben, dass sich die Politik nicht über das Recht hinwegsetzen darf. Das Recht setzt an der Stelle ja den Rahmen, in dem Politik stattfinden darf.
Nun ist ja das mit den Dublin-Verfahren so eine Art Auslaufmodell. Also es soll zu Mitte 2026 das neue Asylsystem, das die EU beschlossen hat, umgesetzt werden. Was wird sich denn damit ändern?
Da muss ich Ihnen ein klein bisschen widersprechen in der Einschätzung, Stichwort Auslaufmodell, nämlich gerade bei der Frage, über die wir hier jetzt sprechen, dieses Asylzuständigkeitssystem, dann ändert sich in der Substanz nichts. Der Grundgedanke bleibt der gleiche. Es werden mehr Elemente von zwischenstaatlicher Solidarität eingezogen. Also wenn ein Staat der Meinung ist, dass er konkret überlastet ist mit zu vielen Asylanträgen, gibt es jetzt mehr Mechanismen, die man in Gang setzen kann auf europäischer Ebene, wie dann ein solidarischer Lastenausgleich stattfindet. Weil der ganze Grundgedanke ist, keiner darf sich einseitig zu Lasten der anderen seiner Verantwortung einen Beitrag zum europäischen Asylsystem zu leisten entziehen. Also das neue Recht, was in ungefähr einem Jahr in Kraft tritt, das ist einfach Dublin IV statt Dublin III, wo wir jetzt sind.
Aber halten sich denn die anderen Länder daran?
Ja, das ist sozusagen so unterschiedlich. Aber auch das ist wieder so ein Grundansatz, den wir im Europarecht haben. Man kann nicht einfach sagen, ja, weil an irgendeiner Stelle die anderen das nicht so machen, wie sie das sollten. Jetzt halten wir uns nicht mehr an die Regeln. Denn es gibt in dem ganzen System der Europäischen Union genug Möglichkeiten, auf geordneten Wege solche Konflikte auszutragen und bis hin zu gerichtlichen Wegen. Also wenn beispielsweise Deutschland der Meinung ist, dass Polen seine Verantwortung nicht wahrnimmt oder konkreter vielleicht Italien, theoretisch kann Deutschland eine Klage erheben gegen Italien. Aber der Grundgedanke, dass man aussteigt, einen nationalen Alleingang macht, das widerspricht der ganzen Grundidee eines gemeinsamen europäischen Asylsystems.
Nun hat Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister, auch gesagt, der Beschluss des Verwaltungsgerichts sage ja lediglich aus, dass eine Dublin-Prüfung durchzuführen sei. Deutschland müsse prüfen, welcher Mitgliedstaat zuständig sei. Dieser Forderung wolle man nachkommen. Geht er also doch auf die Gerichtsentscheidung ein?
Also ich habe den Bundesinnenminister so verstanden, dass er in dem konkreten Fall der drei betroffenen Personen das Urteil befolgen will, aber die Weisungslage so bleibt, dass an den deutschen Binnengrenzen zu den Nachbarstaaten weiterhin Abweisung stattfinden soll und man sieht dann gewissermaßen weiteren Gerichtsentscheidungen entgegen. Der zentrale Punkt ist ja, dass sich die Bundesregierung auf eine bestimmte Klausel in den EU-Verträgen beruft. Das wird so mit dem Begriff Notstand ja immer belegt. Und da hat das Verwaltungsgericht sich also über mehrere Seiten damit ausführlich auseinandergesetzt und hat wirklich in sehr großer Klarheit gesagt, das ist kein Weg, hat damit bestätigt, was die juristischen Expertinnen und Experten gesagt haben, was auf der Linie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs liegt. Und das ist der eigentliche Punkt, wo man sagen müsste als Bundesregierung, wir haben zwar den politischen Willen gehabt, aber dieser politische Wille stößt an rechtliche Grenzen, die wir achten. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass die Bundesregierung so tut, als hätte das Verwaltungsgericht das nicht in genau der Klarheit, die ich Ihnen hier schildere, gesagt.
Warum denken Sie, bleibt der Bundesinnenminister, auch der Kanzler, bei dem, was Sie beschlossen haben und was er auch angewiesen hat, also die Zurückweisung an den Grenzen auch von Asylsuchenden?
Der politische Druck auf den christdemokratischen, christsozialen Koalitionspartner ist offenbar so hoch, dass man hier die Grenzen des Rechts austestet. Ich bin erstaunt, dass der sozialdemokratische Koalitionspartner das bisher duldet, weil das läuft ja auf eine antieuropäische Position heraus. Ich habe es ja vorhin erläutert. Es geht eigentlich darum, dass ein Mitgliedstaat seine Lasten auf andere abwälzt. Das ist sozusagen das Gegenteil von europäischer Solidarität. Und ich verstehe die Gemeinsamkeit der Bundesregierung so, dass sie sich für einen grundsätzlich pro-europäischen Kurs steht, aber an dieser Stelle wird aus migrationspolitischen Gründen, die ich jetzt gar nicht bewerten will, sozusagen eine antieuropäische Linie gefahren.
Das ist die Einschätzung von Jürgen Bast, er ist Professor für Europarecht an der Universität Gießen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Karat sind eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands und waren schon zu DDR-Zeiten so gefragt, dass sie regelmäßig im Westen touren durften. Dieses Jahr feiern sie 50-jähriges Jubiläum. Ein neues Album kam im Februar und am Sonntag findet im Waschhaus Potsdam ein Jubiläumskonzert statt. RBB-Kulturreporter Bruno Dietl blickt auf die Geschichte von Karat.
22. Februar 1975, Heidenau bei Dresden. Eine Combo mit dem Namen Karat steht das erste Mal auf der Bühne. Überwiegend sind es Jazzmusiker, die sich da zusammengetan haben. Noch im gleichen Jahr entstehen erste Aufnahmen beim Rundfunk der DDR. 1977 wird Herbert Dreilich fester Sänger der Band. Seine Stimme wird über Jahrzehnte stilprägend sein für die wohl erfolgreichste ostdeutsche Rockband. Als das DDR-Fernsehen 1977 eine Band für den Titelsong zum Film Über sieben Brücken musst du gehen sucht, macht sich Karat-Mitglied Edz Wilms an die Komposition. Der Film ist eine deutsch-polnische Liebesgeschichte, doch als in Polen 1979 nach dem Papstbesuch mit der Solidarność eine freiheitliche Bewegung erstarkt, wird der Film in der DDR verboten. Das Lied aber entwickelt sich zum erfolgreichen Hit, nicht nur in der DDR, sondern auch in der BRD. Herbert Dreilich erzählt später über die Entstehung.
Meine Kollegen wollten es erst auch gar nicht spielen. Und auch die Aufnahme ist ja ziemlich schlecht gewesen, oder ist ja immer noch schlecht. Im Ü-Wagen mit einer 8-Spur-Maschine zwischen Tür und Angel.
Karat darf als erste DDR-Band Platten in Ost und West herausbringen. Für die DDR bedeutet Karats Erfolg Devisen. Bei einem Konzert Anfang der 80er Jahre in Wiesbaden steht Peter Maffay an der Bühne und fragt Karat, ob er Über sieben Brücken musst du gehen covern darf. Auch seine Version wird zum Hit. Für Dreilich wie Karat ein Glücksfall.
Ja, ich glaube, das ist eine deutsch-deutsche Hymne geworden. Noch vor der Wende war es schon so.
Nach 15 Jahren Bandgeschichte zerbricht das politische System, in dem Karat aufgewachsen sind. Nicht nur sie, auch viele andere erfolgreiche DDR-Bands haben in den folgenden Jahren Probleme, Konzerte zu füllen. Die Menschen wollen jetzt erstmal Westmusik hören. 2004 geben Karat bekannt, dass ihr jahrzehntelanger Sänger Dreilich Leberkrebs hat. Er stirbt noch im gleichen Jahr mit 62. Die Band sucht einen neuen Sänger. Bei Dreilichs Sohn Claudius klingelt das Handy. Er zögert und entscheidet sich dann, das Erbe seines Vaters Herbert anzutreten.
Ich habe es als die größte Herausforderung meines Lebens empfunden.
Über die Jahre gibt es immer wieder Umbesetzungen und Austritte. Jetzt, nach 50 Jahren Karat, 5000 Konzerten und 20 Millionen verkauften Tonträgern, sind Karat mit einem neuen Album zurück. Hohe Himmel. Aufgenommen haben Karat das Album wie vor 30 oder 40 Jahren, weitestgehend analog, ohne digitale Instrumente, so Claudius Dreilich.
Das war sehr aufwendig, aber es hat eben jetzt zur Folge, dass wir doch feststellen und uns darüber sehr freuen, dass das Album, was wir jetzt produziert haben, sehr nah vom Klangbild kommt an das, was so in den 80ern passiert ist.
Karat, am Sonntag feiert die Band ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem Konzert im Waschhaus Potsdam und es gibt noch Tickets.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jessie Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
Werbung.
Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Brandenburg auf der westlichen A10 staut es sich vor der Havelbrücke Richtung Dreieck Havelland aktuell 20 Minuten plus. Der östliche A10 ist ab Freienbrink in Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Hier stehen zwei Lkw im Baustellenbereich. Letzte freie Abfahrt ist Erkner. Und auf der A24 Richtung Berlin staut es sich wegen Bergungsarbeiten zwischen Neuruppin Süd und Fehr-Berlin hier 45 Minuten plus. In Berlin läuft noch der Feierabendverkehr. Viel Geduld brauchen Sie weiter auf der A100 Richtung Wedding zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm. Blockiert ein defektes Fahrzeug die Fahrbahn. Es gibt Probleme beim Abschleppen. Ab Innsbrucker Platz zurzeit eine Stunde plus. Volle Straßen haben wir auch in Charlottenburg und auf sämtlichen Umfahrungen des Stadtrings. Weitere Staupunkte sind Tegeler Weg und Beusselstraße, Fennbrücke, Heidestraße, Hauptbahnhof, die Elsen- und die Wuhletalbrücke.
Es ist 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Sie hat gerade mal ein Jahr gehalten. Die Regierungskoalition in den Niederlanden, Geert Wilders, hat sie platzen lassen. Sie war ja ohne ihn zustande gekommen. Dass seine Partei bei Neuwahlen wieder die Nase vorn hat, ist noch nicht ausgemacht. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat der parteilose Ministerpräsident Hof am Nachmittag angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass es seine Freiheitspartei PVV, die Viererkoalition, verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Dieser sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
In Südkorea hat der Oppositionskandidat Lee Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach hat sich der Mitte-Links-Kandidat mit 52% gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim durchgesetzt. Lee hat im Wahlkampf unter anderem angekündigt, auf das Regime in Nordkorea zuzugehen. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Falle dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem